bisschen Nirvana. Ein bisschen Nirvana. Vierte Folge der zweiten Staffel. Heute möchten wir uns besonders mit den fünf Tugendregeln des Buddhismus, den sogenannten fünf Shilas, beschäftigen. Viel Spaß dabei.
Okay, ein bisschen Nirvana, eine neue Folge. Willkommen zurück. Hi Freddy.
Hi.
Ja, heute eine etwas kürzere Folge. Wir sind wieder online, auch auf YouTube zu finden. Wir haben in der letzten Woche über Zufluchtnamen geredet. Ein bisschen Zuflucht hieß die Folge. Und wir würden ganz gerne noch ein bisschen anknüpfen. Wir hatten nämlich ein Thema angeschnitten in der letzten Folge. Das waren die fünf Shilas. Das sind die fünf Übungsregeln oder fünf Sittlichkeitsregeln zur Entwicklung von Sittlichkeit. Also ein Teil der buddhistischen Ethik. Ein kleiner Teil der buddhistischen Ethik zumindest, aber ein auch sehr übersichtlicher Teil und ein Teil, über den es sich vielleicht heute zu reden lohnt, um unsere Zuhörenden noch ein bisschen näher an die Ethik der buddhistischen Lehre heranzuführen. Ich habe es schon erwähnt, diese fünf grundlegenden Sittenregeln können als Teil der inneren Zufluchtnahme, wie wir sie in der letzten Folge besprochen haben, angesehen werden. Das sind Regeln, an die sich sowohl buddhistische Mönche oder Nonnen halten, als auch Laien, also Leute wie du und ich, die im Alltag versuchen, die buddhistische Lehre so gut wie möglich ihr zu folgen, sich annehmen können und versuchen können, sie so gut wie möglich zu befolgen. Und bevor wir vielleicht so ein bisschen in die Diskussion starten zu diesen fünf Regeln, können wir ja mal kurz erwähnen, was das für Sittenregeln sind. Ich werde jetzt hier ganz einfach die erstbeste Erklärung oder Darstellung nutzen, die ich gefunden habe. Freddy, wenn du da aus Traditionsgründen noch irgendwelche Sachen hinzufügen möchtest oder relativieren möchtest, kannst du ja gleich Bescheid geben.
Alles klar.
Grundsätzlich sind diese fünf Tugendregeln des Buddhismus als erstens ganz klassisch. Ich bemühe mich, keinem lebenden Wesen und vor allem vielleicht auch Menschen kein Leid zuzufügen und bemühe mich, keinem Lebewesen den Tod anzutun oder sie zu quälen. Als zweitens, ich bemühe mich, mir nichts zu nehmen, was mir nicht gegeben wird. Das bedeutet also, dass ich nicht stehle. Drittens, ich bemühe mich, keinen Ehebruch zu begehen. Viertens, ich bemühe mich, kein Wesen durch meine Rede zu verletzen. Das heißt, dass ich nicht lüge, schwätze, verleugne oder beleidige. Also im Umkehrschluss rechte Rede anzuwenden. Und als letztes, ich bemühe mich, keine Rauschmittel zu mir zu nehmen, also mich nicht zu berauschen, keine Drogen zu konsumieren, beziehungsweise kein Alkohol zu konsumieren. Freddy, traditionell gesehen.
Das war jetzt eine sehr moderne Darlegung.
Das ist schon eine sehr moderne Darlegung.
Wo kommt die her?
Tradition heraus betrachten?
Ja, wo kommt die her, die Darlegung? Weil die kannte ich so auch noch nicht, den Text.
Das habe ich jetzt das ist hier ein Blogpost gewesen, das in Moderne dargestellt hatte.
Okay.
Genau. Der hat es schon so ein bisschen aus der Ich-Perspektive heraus dargestellt.
Ja, genau, deshalb, ich kannte den Text so auch noch nicht. Genau. Also das ist jetzt eine sehr moderne Darlegung, ich nenne es mal so. Also man muss immer gucken, gehen wir jetzt auch von der Vinaya aus, also von der buddhistischen Disziplinlehre. Das hatten wir in der ersten Staffel ja auch schon mal angesprochen, dass es da diese Vinaya gibt, diese Ethikregeln oder Ethiklehre im Buddhismus, dann wäre das tatsächlich weniger als das, was du gerade vorgelesen hast. Wenn ich jetzt natürlich sage, ich beschäftige mich gerade nicht mit der Vinaya, mir geht es vor allem darum, gut zu leben, dann macht es natürlich Sinn, die ein bisschen weiter zu fassen, klar.
Das heißt, aus der Vinaya wäre es ein bisschen minimalistischer, sprich kein Alkohol wahrscheinlich einfach statt keine Rauschmittel?
Wobei das tatsächlich ein Übersetzungsding ist. Die Rauschmittel sind da dann tatsächlich mit einbeschlossen, aber es wird tatsächlich oft nur gesagt, Rauschmittel, ja. Also auf Tibetisch wird dann das Wort einfach Chang.
Ich will es auch nicht verhandeln.
Chang Matung, also kein Alkohol trinken, aber es meint dann auch was anderes. Aber zum Beispiel auch, wenn ich mal vorne anfange, das erste mit dem Töten nach der Vinaya, würde sich das speziell auf Menschen beziehen, tatsächlich. Andere Lebewesen wären da erstmal nicht mit drin, weil eben, wenn ich nach der Vinaya diese Regeln als Gelübde ablege im Ritual, dann nehme ich noch eine ganze Reihe anderer Regeln mit, die dann die anderen wieder mit einschließen. Also da schließt sich der Kreis, das heißt, am Ende kommt es aufs Gleiche hinaus. Aber ja, dann wäre diese nur das. Auch bei Mönchen, ja, wenn dann Mönche die vier Wurzelgelübde haben, da wäre das auch, also ein Bruch der Gelübde eines Mönchen würde bedeuten, er tötet einen Mensch. Wenn er ein Tier tötet, dann wäre das eine schwere Beschädigung, aber die Gelübde wären nicht komplett gebrochen.
Und da geht es aber auch wirklich nur um Töten, das heißt, es geht da noch gar nicht grundsätzlich um Quälen, das sind jetzt weitere Gelübde, von denen du gesprochen hast.
Genau.
Wichtig zu sagen, diese fünf Schilas sind jetzt eine gute Übersicht für den Staat.
Genau, aber nur ein Teil eines Größeren. Genau, es ist ein Teil eines größeren Ganzen. Also wir betrachten die hier im Westen immer gerne isoliert von allem anderen, aber so sind sie eigentlich nicht. Also wenn ich, ja, wir hatten das ja schon mal besprochen, ein Upasaka werde. Also ein Upasaka ist ein buddhistischer Laie, wird es oft übersetzt. Das ist aber jemand, der per Ritual Vinaya-Gelübde genommen hat, aber kein Mönch ist, sondern ein sogenannter Haushälter. Also das heißt, er darf einen Haushalt haben, er kann heiraten, er kann Kinder haben und so weiter. Er kann auch nicht heiraten und Kinder haben, wie auch immer er möchte. Oder sie, muss kein Mann sein, kann auch eine Frau sein. Dann würde er diese als Upasaka diese fünf Regeln nehmen, aber da hat er eben nochmal, ich glaube, 11 oder 12, je nachdem, wie man die aufteilt, kommen dann nochmal mit dazu. Und da ist das dann auch mit drin. Da ist das mit dem Quälen mit drin und all diesen Dingen, die würden dann eben unter diese anderen Regeln, die noch mit dazukommen, dann zählen die sogenannten Zufluchtsregeln, heißen die.
Diese fünf Schilas können also nicht ganz alleine stehen. Die nutzen es trotzdem heute, um einfach grundsätzlich ein bisschen über Sittlichkeit und Sittlichkeitsregeln zu reden.
Genau, sie sind ein guter
Überblick. Einfach exemplarisch, nur jetzt nochmal an euch, die ihr zuhört. Damit ist es noch nicht getan. Ja, also es soll einen Überblick verschaffen. Es ist auch, glaube ich, ein guter Startpunkt, einfach zu schauen, kann ich das schon ganz gut für mich vereinbaren oder beziehungsweise inwiefern kann ich diese fünf Schilas schon für mich vereinbaren, denn wir werden gleich noch in die Diskussion gehen. Wie hundertprozentig kann man sie überhaupt vereinbaren mit dem alltäglichen Leben, was man halt lebt, was man vielleicht vor allem auch im Westen lebt, klassischerweise.
Ja.
Und auch wie streng ist es wirklich? Also wenn man jetzt ein paar davon gehört hat und vielleicht sich auch mit dem Christentum auseinandergesetzt hat, was du und ich, glaube ich, vielleicht nicht so stark gemacht haben, kann man vielleicht trotzdem raushören, gut, die 10 Gebote Gottes hat man vielleicht schon mal gehört, da kennt man auf jeden Fall auch, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch reden über deinen Nächsten und so weiter. Also schon Punkte, wo man sagen könnte, gut, das klingt eigentlich relativ ähnlich. Mhm. Ich bin mir nicht genau sicher, wie es ist, wenn ich die 10 Gebote breche in der christlichen Tradition, aber ich bin mir auch nicht sicher, ob man dann direkt ins Fegefeuer kommt, wenn man mal was stiehlt. Wie ist es denn im Buddhismus, wenn ich jetzt sage, okay, pass auf, diese 5 Schilas sind mein absolutes Minimum. Und jetzt hast du mich gefragt, ja, wie geht's dir, Robin? Und ich habe gesagt, ja, mir geht's total gut und eigentlich war heute ein Scheißtag, auf gut Deutsch gesagt. Habe ich denn schon gelogen und inwiefern kann ich das mit dem buddhistischen Ziel vielleicht sogar bis ins Nirvana zu gehen, ein bisschen Nirvana zu bekommen, schon vergessen.
Also wenn ich von den, ich nehme jetzt mal 2 Ansätze oder 3 Ansätze, okay? Also der erste wäre jetzt mein Vinaya-Ansatz. Wenn ich tatsächlich per Ritual die Gelübde genommen habe, dann würde sich das, diese Schila Lügen, würde sie dann heißen, auf meine religiöse Praxis beziehen, also auf meine Erlangung. Also wenn ich dir erzähle, du weißt was, easy, ich bin Buddha, kein Thema, ja, dann hätte ich gelogen, wenn ich es nicht bin. Dann hätte ich diese Regel beschädigt. Wenn ich dir jetzt irgendwas anderes sage, was nicht stimmt, dann hätte ich zwar immer noch gehandelt, karmisch gesehen, ich hätte Karma angesammelt, aber ich hätte dann diese Regel zumindest nicht gebrochen. Jetzt nehme ich mal diesen karmischen Standpunkt, dann schaue ich, da muss ich gucken, was eine Lüge ist, karmisch gesehen. Und wenn ich da in die überlieferte Literatur gehe, ich halte mich jetzt mal an die Darlegung im Namo Tenmo zum Beispiel, dann sagt man, dass so eine Handlung immer 4 Aspekte hat. Also in dem Fall brauche ich eine Grundlage. Diese Grundlage ist etwas, was wahr ist oder was nicht wahr ist. Dann, das wäre das Erste. Dann muss ich für mich erkennen, dass das wahr ist oder nicht wahr ist. Und ich muss den Wunsch entwickeln, das Gegenteil zu behaupten, und zwar, weil ich entweder unter Unwissenheit, Anhaftung oder Abneigung gerade unter dem Einfluss davon stehe, also einer dieser Geistesgifte der Wurzelverblendung. Das wäre der zweite Teil. Und der dritte Teil wäre dann, ich spreche das aus oder schreibe es auf, damit du siehst oder was auch immer. Und der vierte müsste dann auch noch sein, dass du mir das glaubst. Ja, und wenn die alle da sind, dann habe ich eine vollständige Lüge begangen, also die Handlung
des Lügen. Also eine vollständig bewusste Lüge quasi.
Genau, also die karmische Handlung ist jetzt vollständig abgeschlossen. Fehlt eins davon oder fehlen zwei davon, dann habe ich vielleicht noch versucht, dich zu belügen, aber du hast das aus irgendeinem Grunde nicht gehört oder mir nicht geglaubt. Oder meine Basis stimmte gar nicht. Also ich bin von was ausgegangen, was gar nicht stimmt. Ich habe dir irgendwas erzählt, von dem ich dachte, dass es falsch ist, aber es war tatsächlich richtig. Dann habe ich nicht ganz vollständig gelogen. Also die Handlung habe ich trotzdem ausgeführt, aber die Auswirkung, die karmische später, die ich erfahre, wird dann nicht mehr ganz so stark sein, wie wenn die Handlung vollständig ist. Also wenn man das mal ganz modern ausdrücken würde, wenn ich dir die Bremsschläuche durchschneide bei deinem Auto, um dir zu schaden, und ich komme dann im letzten Moment noch angerannt und stoppe dich, weil ich mich besonnen habe, dass ich sage, ich will es eigentlich doch nicht, dann würde meine Strafe nicht so hoch ausfallen vor Gericht, wie wenn dir was passiert wäre.
Ja, beim Lügen ist es so, wenn ich das richtig verstehe, es hat natürlich einen karmischen Schaden, dass du lügst, auch wenn ich es nicht als Lüge auffassen konnte, beziehungsweise wenn die Lüge mich jetzt nicht zu irgendwelchen Handlungen bringen würde, die halt karmisch gesehen auch zu Schwierigkeiten führen würden, sondern karmisch gesehen ist es nur ein Problem, weil du vielleicht beispielsweise, ich versuche das jetzt weltlich mir verständlich zu machen, dass du dadurch, dass du Lügen verbreitest, beziehungsweise schlechte Rede anwendest, natürlich auch dich in einen bestimmten Zyklus bringst, indem du das immer wieder tust.
Zum Beispiel, genau. Also zum Beispiel.
Das heißt, hast du vielleicht mir gerade nicht geschadet deshalb, aber du schadest trotzdem dir und auch zukünftigen Personen, mit denen du wieder verkehren wirst.
Ja, und ich stärke eventuell auch mein karmisches Potenzial, lügen zu wollen. Also vielleicht in meinem nächsten Leben könnte es sein, dass ich grundsätzlich schon als Lügner zur Welt komme. Auch das wäre möglich, genau. Also das. Und als drittes würde ich jetzt einfach mal einen ganz westlichen Standpunkt nehmen, weltlichen Standpunkt vielleicht auch. Warum sagst du mir, dass es dir gut geht, wenn ich dich frage, wie es dir geht, obwohl es dir nicht gut geht? Das müsste man vielleicht auch nochmal betrachten. Also vielleicht hast du ja einen Grund, dass du mir das sagst, oder vielleicht bist du einfach gerade nicht in der Lage, darüber zu sprechen, oder das wäre dir gerade zu viel, oder du möchtest mich nicht belasten.
Oder es ist einfach diese ganz, ganz gesellschaftliche...
Oder es ist einfach nur diese gesellschaftliche Konvention. Also im Deutschen ist es nicht ganz so stark, im Englischen
ist es
ganz extrem. How are you? I'm fine, how are you? Egal, wie es mir gerade geht. Okay, dann muss ich jetzt, dann würde ich jetzt mal sagen, analytisch oder vielleicht auch pragmatisch von der sprachwissenschaftlichen Seite herangehend, dann hat meine Antwort auf deine Frage vielleicht gar nicht den Zweck, dir zu sagen, wie es mir wirklich geht, und deine Frage hatte auch gar nicht den Zweck, das herauszufinden, sondern es war einfach nur eine Begrüßung. Wenn das so konventionell vereinbart ist, dann würde ich mal sagen, ist das wahrscheinlich auch noch mal ein Stück weit akzeptabler.
Ja, und ich finde, da hängt schon wieder ganz genau die Art des Bewusstseins da dran, ne? Also inwiefern ist es ein ganz bewusstes, berechtigtes Lügen?
Ja, genau. Ja, also habe ich, also das, wir können das ja im Buddhismus, dieses Bewusste ist ja letztendlich immer dieses, habe ich, ist ein Geistesgift da? Möchte ich dir schaden oder möchte ich mir was aneignen oder möchte ich dich täuschen, weil ich aus irgendeinem Grund der Meinung bin, das ist gerade das Richtige, dich zu täuschen? Für einen Vorteil in irgendeiner Form für mich? Oder tue ich es einfach, weil man es so macht, weil es so eine Konvention ist? Ist dann auch nochmal sicherlich auch ein bisschen was anderes. Ja.
Ich finde gut, ich mag immer den Begriff Geistesgift, weil ich glaube, ich weiß nicht, ob man das von jedem so sagen kann, aber ich grundsätzlich, wenn man wirklich lügt, also wirklich aus dem Herzen lügt, ich glaube, man kann immer auf irgendeine Art und Weise, auf irgendeiner Ebene das Toxische an der Lüge erkennen. Und wenn ich jetzt in den USA bin und jemand fragt mich, ah, ja, fein, da ist nichts Toxisches hinter.
Ja.
Es ist, also, und ich merke da auch keine, also es gibt keine absehbaren Folgen, die irgendjemanden schaden könnten dadurch.
Genau. Also wenn man mal ein anderes Beispiel nimmt, das ist in einem Kommentar, im tibetischen Kommentar dazu, da heißt es dann auch, was machst du, wenn da eine Gruppe von Mördern kommt, die gerade jemanden ermorden wollen? Du hast gesehen, wo der hingerannt ist, das Opfer, wo der sich versteckt, und die fragen sich, ob du den gesehen hast. Fragen dich, ob du den gesehen hast. Und dann wäre es keine Lüge, wenn du ihnen sagst, nein, habe ich nicht, oder wenn du ihnen eine falsche Richtung gibst. Das wäre dann keine Lüge, weil dieses Toxische daran, dieses Geistesgift, ist nicht da. Ich möchte denjenigen ja nicht schaden, sondern ich möchte jemand anders vor Schaden bewahren. Folglich keine Lüge. Ja, das trifft es ganz gut, glaube ich, mit dem Toxischen. Das ist ein gutes Beispiel, ja.
Jetzt können wir zwar drüber reden, was ist eine Lüge, was ist keine Lüge. Jetzt ist aber die Frage, wenn ich jetzt tatsächlich, also im richtigen, klassischen Sinne, toxisch lüge, ist das, wie problematisch ist das, beziehungsweise wie umkehrbar ist das, wie unumkehrbar ist das, und kann es mir verziehen werden?
Es geht da gar nicht ums Verzeihen, weil diese Gelübde im traditionellen Sinne habe ich abgelegt, um persönlich aus dem Daseinskreislauf, aus Samsara rauszukommen. Das heißt, der Einzige, der mir das verzeihen könnte, wäre ich selber, weil ich habe ja mir selber geschadet damit. Ganz egal, welchen Schaden ich dir jetzt vielleicht angetan habe durch meine Lüge, aber für dich ist es momentan die Erfüllung deines eigenen Karmas. Dass ich dich angelogen habe, du erfährst eine Auswirkung, für die du schon die Ursache geschaffen hast in der Vergangenheit. Ich schaffe gerade eine Ursache, die mich an Samsara wieder bindet. Also wenn
du, die holistische Perspektive,
ja, ist ja genau, wenn du schlau bist, oder also schlau im buddhistischen Sinne, dann freust du dich und denkst, super, der hat mir gerade Karma gereinigt, danke. Ich habe aber für mich gerade Karma geschaffen, das kommt noch, ich muss es noch erfahren, was dabei rauskommt, und das ist dann mein Problem. Das heißt, den Schaden kriege ich erstmal selber. Meine Gelübde beschädigt habe ich auch selber. Das heißt, den Vorteil, Gelübde zu haben, den habe ich jetzt vielleicht nicht mehr in Zukunft, weil ich meine Gelübde kaputt gemacht habe. Ich könnte die erneuern, das wäre möglich. Es gibt Rituale, um die zu erneuern. Ich kann die nochmal neu nehmen, um sie wieder zu bekräftigen. Da gibt es rituelle Formen von, aber wichtig ist immer, dass ich in mir drin sage, ich möchte es jetzt besser machen. Also in dem Moment, in dem ich mein Gelübde breche und dann halt das Gelübde erneuere und dann mir denke, ja gut, cool, jetzt habe ich es wieder, mache ich mal so weiter wie immer, warum nehme ich es dann? Dann kann ich es auch kaputt lassen, weil dann ist es schon kaputt, dann kann ich es nicht nochmal kaputt machen. Ja, das heißt, wenn ich mir vornehme, ich möchte definitiv das besser machen beim nächsten Mal, dann ist es sicherlich auch zu einem gewissen Punkt auch wieder heilbar. Wenn ich das aber nicht tue, wenn es mir jetzt nur darum geht, dass ich das Gelübde wieder herstelle, damit ich angeben kann oder was auch immer, dann werde ich da nichts heilen. Also dann ist auch die Frage, habe ich dann das Gelübde überhaupt wieder hergestellt? Ich würde mal sagen, wahrscheinlich nicht.
Das hat gar nichts mit Rechenschaft zu tun.
Es hat nichts mit Rechenschaft zu tun, nee, genau. Also ich kann Fehler machen, das hatten wir auch schon mal gesagt in einer anderen Folge. Ich kann durchaus auch Fehler machen im Rahmen der Ethik, das ist möglich. Und das ist nicht nur möglich, das ist notwendig, weil wir reden ja eigentlich nicht von Ethik, sondern von Schulung in Ethik. Ja, es ist ja eine der höheren Schulungen. Das heißt Training, würde ich es mal modern ausdrücken. Ich trainiere, und beim Training oder beim Üben oder beim Schulen, sich schulen, passieren immer Fehler. Ich mache Fehler, und aus meinen Fehlern, so haben wir ja auch das Sprichwort, muss ich lernen. Und wenn ich daraus lerne, dann habe ich einen Trainingserfolg oder einen Übungserfolg oder was auch immer. Ja.
Beim Kater am nächsten Morgen. Also ich war schon häufig im Training. Aber natürlich, also wenn wir das Beispiel jetzt mal nehmen, die Art und Weise, wie die Sinne nicht nur benebelt sind in dem Moment, wo ich vielleicht Alkohol trinke oder mich auf sonstige Weise berausche, die, ich sag mal auf Englisch, die Repercussions, also die Folgen, die ich dadurch erleiden muss, sind ja häufig sehr, sehr transparent. Anders als jetzt beispielsweise beim Lügen vielleicht am Anfang. Gerade wenn ich noch in so einem Zyklus bin, wo ich die ganze Zeit Unwahrheiten erzähle und es noch gar nicht richtig merke, sondern erst später, wenn überhaupt, mir das irgendwann ins Bewusstsein kommt und das dann vielleicht nicht zu spät ist, aber dann schon sehr viel Schaden angerichtet sein könnte, innerlich als auch nach außen hin. Gut, beispielsweise beim Alkohol geht es ja auch relativ schnell in eine Richtung, wo man dann auch keine Kontrolle mehr hat und das dann auch nicht mehr richtig wahrnimmt, wie ernst die Lage beispielsweise sein kann, aber grundsätzlich ist dieses sich berauschen ja gerade auch problematisch im buddhistischen Sinne, weil wir ja unbedingt darauf angewiesen sind, bei hohem Bewusstsein zu sein, sei es ja in der Meditation, sei es in alltäglichen Dingen, weil wir ja die ganze Zeit in Beobachtungsmodus sind, und zwar nach innen. Und das ist ja genau dieser Abgleich, von dem du auch sprichst. Ne? Genau. Wichtig ist, dass wir Fehler machen können, um ganz empirisch im Prinzip sehen zu können, warum gibt es denn diese 5 Sittlichkeitsregeln? Warum sind die denn wichtig? Ja, und das Toxische zu erkennen, wenn wir sie nicht richtig befolgen können, ist halt eine Art und Weise, immer weiter zu lernen, was mir gut tut, was meiner Umwelt gut tut, und dann auch im karmischen Sinne, was mir hilft, aus diesem ewigen Samsara-Kreis vielleicht rauszukommen.
Genau, und ich denke, was dann auch nochmal ganz wichtig ist zu sehen, also gerade beim Alkohol, das ist sozusagen die buddhistische Gateway-Drug, also die Einstiegsdroge. Wenn ich betrunken bin, ist die Hemmschwelle, andere Regeln zu verbrechen, viel, viel niedriger. Also mir passieren einfach viel schneller noch andere Fehler. Und das ist vor allem deshalb alles problematisch, weil Buddha ganz klar ja sagt, wir haben über den 8-fachen Pfad gesprochen, wir haben über die 3 höheren Schulungen gesprochen. Ohne Ethik kann ich keine Konzentration entwickeln. Also zumindest nicht die, die ich brauche, um später Leerheit zu entwickeln. Ja, das heißt, ich kann mich jetzt, wir fangen hier im Westen eigentlich immer an der 2. Stufe schon an. Wir wollen meditieren und so weiter. Nein, nein, nein. Der richtige Weg wäre, uns in Ethik zu schulen und darauf die Meditation aufzubauen. Damit sage ich nicht, mach nichts anderes, mach nur Ethik. Du kannst natürlich dazu auch meditieren, klar. Aber solange wir Probleme mit unserer Ethik haben, solange wir uns dort ablenken lassen, solange können wir die Konzentration nicht entwickeln. Ich mache mal einfach ein Beispiel. Wir haben ja auch den Ehebruch mal angesprochen. Und letzte Woche haben wir auch gesagt, Ehebruch heißt ja nicht Ehebruch, sondern es heißt grundsätzlich Fremdgehen in einer monogamen Beziehung. Ja, das ist nicht näher definiert. Das muss nicht durch Ehe geschlossen werden.
Eine Zwischenfrage bei deinen Gedanken, aber...
Ja.
Da geht es dann auch wieder darum, wenn ich mir selber vorlüge, in einer monogamen Beziehung zu sein, nicht vorlüge, das ist das falsche Wort, aber wenn ich mir selber dieses Konstrukt erbaue, in dem ich mich bewegen möchte, weil es halt entweder zum jetzigen Leben passt, beziehungsweise weil es vielleicht auch eine sittliche Art und Weise ist, mit jemandem umzugehen. Wenn ich mich darauf einlasse und dann aber gleichzeitig diesen Ehebruch oder halt das Fremdgehen, wenn ich fremdgehe, dass ich mich auch selbst wieder belüge. Mhm. Also das ist ja wieder ein Selbstbetrug irgendwo.
Irgendwo auch, ja.
Also aber ich finde, das finde ich immer, das finde ich immer so prägnant in all diesen Healers, dass man sich immer eigentlich selbst.
Nee, klar, logisch, das geht ja. Definitiv. Am Ende schadest du dir erstmal selber, ja. Immer.
Ja, sich selbst zu vergiften durch Alkohol ist ja eigentlich auch eine Selbstverarschung.
Ja, du schadest dir selber, definitiv.
Und das finde ich so spannend an den 5 Sachen. Aber du hattest einen Gedanken zu der.
Genau, aber es stimmt. Ne? Also am Ende schade ich immer nur mir selber, denn ich habe versprochen, Nirvana zu erreichen. Für mich selber. Nirvana im Hinayana. Vinaya gehört zu den Hinayana-Lehren, tue ich nur für mich selber. Ja, das erreiche ich nur für mich selber. Das erreiche ich für niemanden sonst. Das kann ich auch nur für mich selber erreichen. Da kann mir auch keiner bei helfen. Also mich anleiten, ja, aber mich kann da keiner hinbringen. Und jetzt war meine Idee, ich habe einen Mann, eine Frau, was auch immer, und treffe jemanden, den ich toll finde, und fange eine Affäre an. Und mein Partner, meine Partnerin weiß davon nichts. Wenn die davon wissen, okay, alles gut. Wenn das, also nicht nur wissen, aber wenn das abgesprochen ist, dass man halt zu dritt oder zu viert das Ganze macht, ist das in Ordnung. Das kann ich, dann beschädige ich diese Regel nicht. Aber wenn ich monogam lebe, jetzt fange ich meine Affäre an und jetzt bin ich am Meditieren, setze mich hin und meine Gedanken schweifen die ganze Zeit ab. Eventuell habe ich den Gedanken, oh, ich will... Vielleicht muss ich ein bisschen vorsichtiger sein, dass meine Frau oder mein Mann das nicht merkt. Oder ich denke, ach Mensch, nachher treffe ich meine Affäre, ah, das ist noch so aufregend und so weiter. Ja, dann meditiere mal, viel Spaß.
Ich verstehe, was du meinst.
Da kommt nicht viel bei raus.
Die Sittlichkeit, also die Sittlichkeitsregeln bilden den Rahmen für alles andere, was dazu kommt.
Die Grundlage, würde ich sogar sagen. Sie sind das Fundament eigentlich.
Das Fundament.
Nicht umsonst wird in der tibetischen Tradition die Vinaya mit der Farbe Gelb gleichgesetzt. Und Gelb ist in der Ikonografie immer das Symbol für die Erde. Ja, also für die wirklich, dass die Grundlage, die alles trägt, ist die Vinaya, ist die Ethikregel oder sind die Ethikregeln. Da baut alles drauf auf. Habe ich keine Ethik, kann ich keine höhere Konzentration entwickeln, die ich aber brauche, um Weisheit zu entwickeln, also um Nirvana zu erreichen oder Buddhaschaft, je nachdem, in welchem Fahrzeug ich mich bewege. Das werde ich aber nicht schaffen, wenn ich die Ethik nicht einhalte, weil ich viel zu abgelenkt bin. Wenn ich es mal ganz einfach sage, ich bin viel zu abgelenkt. Ja, und da, glaube ich, hängt auch ganz oft der Denkfehler hier im Westen, dass wir sagen, oh, ich meditiere jetzt jeden Tag, super, ich werde besser. Nein, wirst du aber nicht so, wie du es könntest, wenn du diesen, du hast es ja vorhin gesagt, diesen holistischen Ansatz reinbringst und sagst, okay, aber ich muss dann auch noch auf bestimmte Sachen achten. Ich muss, wenn ich das ganz machen will, muss ich mich eben noch auf andere Sachen committen, vielleicht auch einfach. Und damit sage ich nicht, man muss alles perfekt einhalten. Nein, ich kann auch sagen, okay, ich fange mal mit einer Sache an. Die einfachste Sache wäre, ich sage, hey, ich bin Vegetarier oder Veganer, ich fange mit den Töten an. Ja, kann ich machen. Okay, die andere Sache wäre, dass ich vielleicht sage, ich habe jedes Wochenende eine andere, vielleicht fange ich da mal an, das ein bisschen runterzuschrauben. Oder ich bin jedes Wochenende besoffen, vielleicht fange ich da mal an. Das würde mir wahrscheinlich ein bisschen höheren, also es wäre schwerer, aber es hätte wahrscheinlich einen höheren Trainingseffekt, vermute ich mal jetzt rein als Sportlehrer gesprochen vom Trainingsansatz her. Aber das liegt ja bei mir. Ich kann das machen, wie ich möchte. Und wenn das für mich, ich vielleicht eher sage, oh, ich nehme erstmal das, was ich am einfachsten machen kann und mich dann rantaste, ist ja auch okay. Aber den Weg, das kann, die Entscheidung kann mir auch keiner abnehmen.
Ja, ja, und weil du ja eh, also wenn du irgendwie, wir haben gesagt, ich bin niemandem irgendwas schuldig.
Mhm, genau.
Nicht mal mir selber, aber ich mach's für mich.
Genau.
Und ab dem Punkt muss jeder oder jede für sich selbst entscheiden,
ja,
welche Steps die richtigen sind. Wichtig ist, denke ich immer, dass man versucht, vorwärts zu kommen.
Absolut. Und wenn wir hinfallen, dass wir wieder aufstehen. Also wenn wir einen Fehler machen, dass wir dann aus dem Fehler lernen und uns nicht A, nicht verzweifeln, aber B, dann auch nicht irgendwie das einfach wegschubsen und uns denken, oh, pff, ich bin gut, ich mache weiter. Weitermachen ist gut, aber aus dem Fehler auch lernen. Ich glaube, dass, wenn wir das machen, glaube ich, dann sind wir relativ safe, dann sind wir ganz gut. Und wenn wir uns entscheiden, Gelübde zu nehmen, dann wird es natürlich nochmal ein bisschen strenger. Klar, aber auch da gelten die gleichen Maßnahmen. Wenn ich einen Fehler mache, muss ich schauen, dass ich wieder aufstehe und weitermache.
Und es gibt ja nicht nur Unterschiede zwischen, ob ich jetzt ein Gelübde gemacht habe oder ob ich das jetzt für mich selbst mir einfach zugestehe oder vornehmen möchte. Es gibt ja noch Erweiterungen zu diesen Regeln. Vielleicht können wir am Abschluss nochmal da so ein paar Beispiele geben, wohin das dann noch alles führen könnte. Also sagen wir, man nimmt sich einen dieser fünf Schilas vor, man macht einen Start, man versucht sich da so ein bisschen ranzukämpfen und vielleicht kriegt man das ja dauerhaft dann auch hin. Es gibt ja beispielsweise dann so Erweiterungen wie, ich erinnere mich, dass ich nicht auf einem hohen, weichen Bett schlafe oder dass ich beispielsweise keine also dass ich kein Deodorant beispielsweise nutze oder dass ich nur noch zu bestimmten, ich glaube, ganz festgelegten Zeiten esse, also nach der Mittagszeit keine feste Nahrung mehr zu mir nehme und solche Sachen. Kannst du vielleicht zum Abschluss nochmal nur um so einen kleinen Ausblick vielleicht, und dann geht es ja wieder auch so ein bisschen ins Traditionellere vielleicht, nochmal erzählen, wo diese Schilas dann noch herkommen und warum es da Erweiterungen gibt, warum das vielleicht auch wichtig ist.
Genau, also das ist, wenn wir uns das so angucken, dann haben wir eigentlich die, ich hatte das ja schon gesagt, diese Zufluchtsregeln, die damit einhergehen, wenn ich sage, ich werde jetzt Upasaka oder Upasika, also ich werde ein Laienanhänger formell, dann hätte ich die. Dann das, was du eben genannt hast, das sind Regeln, die gehören zu den sogenannten Eintagesgelübden dazu. Diese Eintagesgelübde heißen so, weil sie in der Regel morgens genommen werden und dann für 24 Stunden gelten. Und dann verliere ich sie wieder. Es ist aber auch möglich, zum Beispiel zu sagen, ich nehme die mein ganzes Leben lang. Also ich kann auch, ich muss das nicht auf 24 Stunden begrenzen. Ich könnte dieses Gelübde auch für immer nehmen und dann wäre ich zum Beispiel auch zölibatär. Das zählt damit dazu. Und dann wäre ich immer noch ein Laie, aber ich würde im Zölibat leben.
Und diese fünf Grundschilas, die wir hatten, die können dann auch noch erweitert werden und noch genauer werden. Also das Zölibat wäre ja dann eine Endstufe der Eheberufung.
Genau, genau. Ja. Also das bricht sich dann so runter. Also ich habe im Grunde immer diese vier. Das ist Töten, Stehlen, Lügen und der Ehebruch mit einem Sternchen dran, weil zum einen ist es ja nicht nur Ehebruch und zum anderen kann es im anderen Kontext aber auch jegliche sexuellen Handlungen bedeuten, die ich unterlasse. Das sind die vier Wurzelgelübde. Die ziehen sich durch alle Vinaya-Gelübdestufen durch und der Alkohol zieht sich auch überall durch, gilt aber nicht als Wurzelgelübde. Ist einfach so Klassifikation anders. Dann habe ich diese Eintagesgelübde, da ist es genauso, da sind die fünf auch mit drin und dann kommen eben noch drei dazu. Das ist also, dass ich eben nur vormittags esse, dass ich dass ich nicht auf hohen Sitzmöglichkeiten sitze, also dass ich einen einfachen Sitz wähle, ein einfaches Bett wähle und was dann auch noch mit dazu kommt, eben, dass ich, du hattest es ja eben angesprochen, dass ich zum Beispiel keine Parfums benutze, keine Düfte benutze, aber auch, was da auch mit dazu zählt, dass ich zum Beispiel nicht tanze und nicht singe, ja, in einem weltlichen Aspekt, wenn das jetzt es gibt ja auch religiöse Tänze und religiöse Gesänge, Chants und was auch immer, die sind da nicht mit eingeschlossen, aber das ist jetzt im Grunde der Zweck wäre, dass ich gehe nicht auf eine Party quasi, ja, weil ich mich eben nochmal dazu entschlossen habe, noch mehr zu machen und dann kann ich die nochmal ein bisschen weiter ausbauen, dann würde noch mit dazu kommen, dass ich kein Geld zum Beispiel handhabe im normalen Sinne, dann wäre ich bei den sogenannten Schamaneras oder Schamanerikas sozusagen Novizen, kann man sagen. Das sind dann, die leben dann zölibatär, die leben im Kloster, die tragen auch Roben, sind aber keine vollen Mönche oder Nonnen. Und wenn ich das eine Weile gemacht habe, dann kann ich eben, wenn ich das möchte, auch die vollen Mönchsgelübde abnehmen. Bei den Nonnen ist das ein bisschen kompliziert, weil da die Tradition, zumindest die nördliche Tradition, ist gebrochen irgendwann. Man versucht es gerade über andere Linien wiederherzustellen, ist aber, da gibt es Debatten zu, kann ich jetzt auch nicht zu sagen, weil ich kein Mönch bin und mich dann auch so gut nicht mehr auskenne. Aber bei den Mönchen ist es genauso, die haben diese vier Regeln als Grundlage und dann sind es 253 insgesamt, glaube ich. Ja, also so wird dann eben aus fünf Regeln werden dann 253, bei den Nonnen wären es, glaube ich, 364 sogar, weil die sind später dazugekommen. Buddha hat dann viele Regeln, die den Umgang von Mönchen und Nonnen untereinander regeln, hat er dann bei den Nonnen dazugetan, weil die Mönchsregeln wahrscheinlich schon fertig waren. Wir wissen es nicht genau, aber das ist ein möglicher Erklärungsansatz aus der Buddhismusforschung, das so zu erklären. Warum da jetzt mehrere sind, hat sicherlich auch noch kulturelle Gründe.
Ja.
Genau, aber so wäre das möglich, in der Vinaya eben dann wirklich so einen Weg zu gehen. Den muss ich aber nicht gehen. Ich kann mein ganzes Leben als Upasaka verbringen und eine Familie haben. Kann ich auch machen.
Ja. Und über 200 Regeln, das ist ja auch eine ganze Menge. Ja, wir würden euch Zuhörern und Zuhörerinnen auf jeden Fall empfehlen. Schaut euch die fünf Schilas erstmal an.
Das wäre zumindest ein guter Anfang.
Genau. Und ihr werdet sehen, also ich kann jetzt nur noch mal ganz kurz aus meiner persönlichen Erfahrung reden. Ich kenne jetzt schon ein bisschen länger, auch durch dich jetzt schon ein bisschen. Wir haben ja schon häufiger genauer darüber geredet. Und selbst wenn ich bei diesen fünf Schilas am Anfang bleibe, ist eine unfassbare Aufgabe, diesen fünf Schilas gerecht zu werden. Und
man hat genug
so Spaß beiseite mit Alkohol und dass man mal was trinken geht und sowas. Überlegt euch zum Thema, du sollst nicht lügen, einfach mal, in wie vielen Situationen man dann doch vielleicht, sei es jetzt mal eine Notlüge, oder sei es wirklich einfach mal eine klare Unwahrheit, weil ich mich in einer bestimmten Situation nicht wohlfühle, die Wahrheit direkt zu sagen, dann doch in die Lüge gehe. Und das ist dann für mich dann vielleicht schon gar keine Notlüge mehr, sondern dann vielleicht auch einfach ein sehr defensives Verhalten, weil ich nicht bei vollstem Bewusstsein einfach mit der Situation umgehen kann.
Mhm. Ja.
Und übrigens auch, was viel leichter fällt, die Wahrheit zu sagen, ist tatsächlich, und da haben wir wieder diese Konnektivität von diesen ganzen Elementen des Buddhismus, nach einer richtig guten Session-Meditation fällt es viel leichter, die Wahrheit zu sagen. Warum? Wir sind bewusster, wir können die Situation besser einschätzen. Wir Wir können, ja, es ist ein freieres Gefühl, einfach auch mit den Dingen, die man fühlt, relativ entspannt und auch ja, einfach damit richtig gesund umzugehen und dieses Toxische außen vor zu lassen. Man möchte sich damit gar nicht mehr einfach befassen. Und insofern, wie gesagt, diese fünf Shilas ein guter Start für die buddhistische Ethik, um da ein bisschen reinzufinden, um sie ein bisschen besser zu verstehen. Wichtig an der Stelle ist, da ist noch lange nicht Schluss. Wir werden sicher noch viele Möglichkeiten haben, im Podcast ja, über die verschiedensten Aspekte der buddhistischen Lehre und natürlich der buddhistischen Ethik in dem Sinne zu sprechen.
Ja.
Würden hier jetzt erstmal einen Schlussstrich ziehen für diese Woche, für diesen Freitag.
Sehr gerne.
Und wir sehen uns nächsten Freitag wieder. Bis dahin.
Na, ist klar. Bis dahin.